Ja, ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Ich habe mich über die Einladung gefreut und darf euch grüßen im Namen unserer Gemeinde aus Porta Westfalica und natürlich grüßen im Namen Jesu, der das alles möglich macht, was wir heute erleben. Wenn ich an die erste Zeit denke, wo ich ab und zu mal bei euch gewesen bin, da waren viele von euch noch gar nicht hier. Das war so in meinen Studentenjahren, das heißt so 2013 bis 2018. Und wenn ich so jetzt in den Saal schaue, dann habt ihr euch zahlenmäßig wahrscheinlich mehr als verdoppelt. Und das ist das, was Gott wirkt. Und ich freue mich, diesem Gott dienen zu dürfen und hoffe, dass ich euch auch einen guten Dienst erweisen kann, indem ich mit euch gemeinsam heute das Leben des Königs Joas betrachte. Es ist mir ein Rätsel, wie ich mit euch jetzt die 48 Verse in 30 Minuten schaffen soll, aber ich möchte es versuchen und ich will auch, wenn es klappt, den Text komplett lesen. Der Text ist euch ja bekannt, steht ja auf dem Wochenblatt, das sind die Kapitel 23 und 24 aus dem zweiten Buch Chronik. Und damit dass das Geschehen hier auch irgendwie eingeordnet werden kann, möchte ich euch erst einmal in den geschichtlichen Zusammenhang mitnehmen. Es war so, der erste König Israels war Saul. Und Saul war ein König, der zwar gut angefangen hat, aber dann auch stark nachgelassen hat. Und es war dann nachher so, es ging ihm mehr um seine eigene Ehre als um Gottes Willen. Und Gott hatte ihn als König verworfen und hatte beschlossen, ich werde einen König einsetzen, der wirklich nach meinem Herzen ist. Wer war dieser König? Es war David. Und David hatte ein Vorhaben, er wollte für Gott ein Haus bauen. Und Gott sagte, nein, David, ich werde dir ein Haus bauen. Und damit war eine Dynastie gemeint, eine Königsdynastie, die niemals enden sollte. Das heißt also, es sollte immer ein Nachkomme Davids König sein in Israel. Das hat Gott David versprochen. Und jetzt war David zwar ein König nach dem Herzen Gottes, aber schon sein direkter Sohn und Nachfolger Salomo hat schwer versagt, hat das ganze Volk in den Götzendienst verführt. Und es wird schnell sichtbar, so kann das gar nicht weitergehen. Und Gott reut wahrscheinlich diese Entscheidung. Auf jeden Fall kann dieser Salomo und seine Nachkommenschaft nicht die Regierung über das ganze Volk Israel behalten. Und tatsächlich wird als Folge der Sünde von Salomo das Volk Israel geteilt. Es gibt zukünftig das Nordreich und es gibt das Südreich. Und nur noch das Südreich, Juda, wird regiert von einem Nachkommen Davids. Und diese Verheißung an David, die wird also aufrecht gehalten werden, wenn auch nur in einem Teil des Landes. Und David ist schon seit vielen Jahren gestorben und trotzdem hält Gott an seinem eigenen Wort fest und sorgt dafür, dass im Südreich Israels immer ein Nachkomme Davids König ist. Immer. Es gibt eine Ausnahme. Und genau um diese eine Ausnahme geht es heute. Und es ist so eine spannende Geschichte, was hier alles passiert. Und es ist wirklich auch haaresträubend, was hier alles geschieht. Worum geht es eigentlich in den beiden Chronikbüchern? Es wird nur die Geschichte des Südreiches berichtet, also die Geschichte Judas, anders als in den beiden Königebüchern. Und es wird uns gezeigt, was Gott vorhat mit dieser verheißenen Königslinie, die letztlich zu Jesus Christus führt. Und das, was von den Königen vor allem immer dargestellt wird, ist, wie sie in ihrer Gottesbeziehung ihre Macht ausübten. Und es war zu allen Zeiten das Kernanliegen Gottes, dass Gott König sein möchte und dass er ein treues Gefolge haben möchte. Soweit zum grundsätzlichen Kontext. Und jetzt steigen wir in die direkte Vorgeschichte ein. Da gab es den König Ahasia. In Kapitel 22 lesen wir von ihm. Und dieser König Ahasia, er regierte tatsächlich nur ein einziges Jahr lang. Und er war gottlos und Gott hat auf seine Gottlosigkeit reagiert, indem er ihn töten ließ von dem König Jehu aus dem Nordreich. Also Nordreich und Südreich waren häufig gegeneinander im Krieg. Jetzt ist also der König tot, der König Ahasia. Und jetzt geschieht etwas, und zwar seine Mutter, die Athalia, sie nutzt jetzt diese Gelegenheit und tötet alle Nachkommen des Königs Ahasia, um selbst die Macht an sich zu reißen. Und diese Athalia war kein Nachkomme Davids und auch kein Sohn Davids, also kein männlicher Nachkomme Davids, sondern sie war die Mutter Ahasias und war die Tochter von Ahab, dem König, dem gottlosen König des Nordreichs, von Ahab und Isebel. Und jetzt gibt es hier also diese Schnittstelle zwischen Nordreich und Südreich. Und diese Athalia, diese Prinzessin aus dem Nordreich, mittlerweile keine junge Prinzessin mehr, sondern eine gefürchtete, blutrünstige Herrscherin, tötet ihre eigenen Enkel, nämlich die Prinzen, die Söhne Ahasias, um selbst regieren zu können. Und tatsächlich 6 Jahre lang regiert sie in einer Schreckensherrschaft. Und er stellt sich die Frage, hat Gott sein Wort vielleicht doch gebrochen, das er an David verheißen hatte? Diese Dynastie scheinbar ausgelöscht. Die gottlose Athalia hat alle ihre Enkelkinder, die Prinzen, ermordet. Alle? Und nein, einen gab es noch. Und das war der einjährige Prinz Joas, der von seiner Tante Josheba, der Schwester des verstorbenen Königs Ahasia und ihrem Mann, dem Hohepriester Jojada, er wurde 6 Jahre lang im Tempel versteckt und wurde dort in Gottesfurcht erzogen. Da gab es also diese gottlose Athalia, die sich ja nicht für den Gott Israels interessiert hat und dementsprechend auch nicht sonderlich häufig den Tempelplatz betreten haben dürfte. Und so war dort also eine sichere Zone, wo dieser Junge aufwachsen durfte. Und jetzt gab es also einen einzigen rechtmäßigen Thronfolger und es gab eine gefürchtete Königin Athalia, der es nicht darum gelegen war, gerecht zu handeln, sondern die gern bereit war, Blut zu vergießen. Und wie soll dieser kleine Prinz jetzt König werden? Als kleines Kind, während Athalia, seine blutrünstige Großmutter, allein das Zepter in der Hand hält. Und jetzt haben wir noch gar nicht den Text gelesen, aber wir sehen hier schon, da wo Gottlosigkeit regiert, da herrscht Chaos und da herrscht das Böse. Und das ist ja heute gar nichts anderes. Und jetzt dürfen wir also einsteigen in diese beiden Kapitel und sehen, was jetzt geschieht und was Gott hier tut. Ich werde das immer abschnittsweise lesen. Es sind insgesamt 3 große Blöcke. Das habt ihr ja auch auf dem Wochenblatt stehen. Es geht zuerst darum, wie Joas König wird. Dann geht es darum, wie er in der ersten Regierungszeit Gottes Willen tat. Und dann geht es im 3. Block darum, wie er ein gottloses Ende fand. Also, wie wird Joas König? Ich lese 23, 1 bis 7. Aber im 7. Jahr ermannte sich Jojada und schloss einen Bund mit den Obersten über die Hundertschaften, nämlich mit Asaria, dem Sohn Jerohams, Ismael, dem Sohn Johanans, Asaria, dem Sohn Obeds, Maaseia, dem Sohn Adajas und Elishaphat, dem Sohn Sichris. Die zogen in Juda umher und versammelten die Leviten aus allen Städten Judas und die Familienhäupter von Israel, und sie kamen nach Jerusalem. Und diese ganze Versammlung machte im Haus Gottes einen Bund mit dem König. Und Jojada sprach zu ihnen, siehe, der Sohn des Königs soll König sein, so wie der Herr es den Söhnen Davids zugesagt hat. Das ist es, was ihr tun sollt. 1/3 von euch Priestern und Leviten, die ihr am Sabbat antretet, soll als Türhüter an der Schwelle dienen. Und 1/3 im Haus des Königs und 1/3 am Grundtor, während das ganze Volk in den Vorhöfen vor dem Haus des Herrn ist. Es soll aber niemand in das Haus des Herrn gehen, nur die Priester und die diensttuenden Leviten dürfen hineingehen, denn sie sind heilig, aber das ganze Volk soll die Vorschrift des Herrn befolgen. Und die Leviten sollen den König umbringen, jeder mit seiner Waffe in der Hand. Und wer in das Haus eindringt, soll getötet werden. Ihr aber sollt bei dem König sein, wenn er aus- und eingeht. Hier wird also jetzt die Krönung vorbereitet. Das ist das, was wir gerade gesehen haben oder gelesen haben. Und Athalia, sie muss sich mit ihren finsteren Machenschaften und ihren Morden im Volk sehr verhasst gemacht haben. Und das begünstigte also jetzt, dass Jojada, der Ziehvater und Hohepriester Jojadas, jetzt diesen Jungen zum König machen möchte. Und er bereitet das Volk vor und er gewinnt das Volk für sich, beziehungsweise vielmehr für den kleinen Prinzen Joas, der hier schon als König bezeichnet wird. Und damit zeigt also der Autor dieser Chronikbücher, wer der rechtmäßige König ist. Und offensichtlich hatte Jojada trotz der allgemeinen Gottlosigkeit doch als Hohepriester noch einen großen Einfluss im Volk, sonst hätte er das so nicht umsetzen können. Was mir auffiel, hier wird von den Obersten über die Hundertschaften gesprochen und offensichtlich war das Militärwesen noch geordnet, das hat funktioniert, aber der Gottesdienst, der war chaotisch. Der wurde nachher erst geordnet. Für Gottes Willen interessierte man sich nicht so richtig. Und dann wird die Krönung durchgeführt. Da lese ich jetzt die Verse 8 bis 11. Ich lese etwas schneller, um trotzdem alles lesen zu können, trotz der knappen Zeit. Und die Leviten und ganz Juda handelten genau nach dem Befehl des Priesters Jojada. Und jeder nahm seine Leute, die am Sabbat antraten, samt denen, die am Sabbat abtraten. Denn der Priester Jojada hatte die Abteilungen nicht entlassen. Und der Priester Jojada gab den Obersten über die Hundertschaften Speere und Schilde und die Köcher, die dem David gehört hatten und die im Haus Gottes waren. Und er stellte das ganze Kriegsvolk, jeden mit seiner Waffe in der Hand, von der rechten Seite des Hauses bis zur linken Seite bei dem Altar und bei dem Haus ringsum den König auf, herauf. Da führten sie den König, den Sohn des Königs heraus und setzten ihm die Krone auf und gaben ihm das Zeugnis und machten ihn zum König. Und Jojada und seine Söhne salbten ihn und sprachen, es lebe der König. Hier sehen wir jetzt also, wie die Krönung durchgeführt wird. Und der Jojada, der hohe Priester, der nimmt also seinen Neffen, den Prinzen, der König werden soll. Und wie gelesen, in Abstimmung mit dem ganzen Volk und mit dem Militärwesen und auch mit den Leviten, die er extra zu diesem Zweck nicht in den Feierabend hatte gehen lassen, sondern die sollten dort weiterhin Dienst tun. Und gemeinsam krönen sie diesen Knirps zum König. Und er kriegt eine Krone aufgesetzt und ich weiß gar nicht, wie das ausgesehen haben mag, wie so ein Siebenjähriger eine Königskrone trägt. Jetzt sind die Kinder nicht mehr hier. Ich hätte sonst gefragt, wer von euch ist 7 Jahre alt? Können wir uns das vorstellen? Ja, so ein kleiner Mann, der große König werden soll. Und es geschieht hier eine wichtige Handlung. Und zwar haben wir gelesen, ihm wird das Zeugnis in die Hand gedrückt. Was war das für ein Zeugnis? Wir kennen es vielleicht von den alten Ägyptern und so weiter. Die werden dargestellt mit einem Zepter. Viele Könige dieser Welt, sie haben als Zeichen ihrer Macht ein Zepter in der Hand. Dieser König kriegt kein Zepter als Zeichen seiner Macht in die Hand gedrückt. Er kriegt das Zeugnis, das heißt das Gesetz Gottes, in die Hand gedrückt. Als Zeichen, dass er nicht aus seiner Macht heraus regieren soll, sondern dass er selbst von Gott regiert wird. Eine so wichtige symbolische Handlung und erinnert mich an das, was wir aus unserer Gemeinde kennen, bei den Hochzeiten, es wird immer eine Bibel geschenkt. Vielleicht kennt ihr so etwas auch. Als eine symbolische Handlung, als ein Zeichen, wer wirklich regiert. Joas soll König werden, aber im Willen Gottes. Und jetzt geschieht das, was kommen soll. Die Athalia wird jetzt auf einmal hellhörig, was geschieht da eigentlich, und sie schreitet ein. Da lese ich jetzt die Verse 12 bis 15. Als aber Athalia das Geschrei des Volkes hörte, das herbeilief und den König lobte, kam sie zu dem Volk in das Haus des Herrn, und sie schaute, und siehe, der König stand auf seinem Podium beim Eingang, und die Obersten und die Trompeter bei dem König. Und das ganze Volk des Landes war fröhlich und stieß in die Trompeten, und die Sänger waren da mit den Musikinstrumenten und leiteten den Lobgesang. Da zerriss Athalia ihre Kleider und schrie: Verrat! Verrat! Aber Jojada, der Priester, ließ die Obersten über die Hundertschaften, die über das Heer gesetzt waren, hinausgehen und sprach zu ihnen: Führt sie hinaus zwischen den Reihen hindurch, und wer ihr nachfolgt, den soll man mit dem Schwert töten. Und der Priester hatte gesagt: Ihr sollt sie nicht im Haus des Herrn töten. Und sie legten Hand an sie, und als sie zum Eingang des Rostors am Haus des Königs kam, tötete man sie dort. Athalia leistet Widerstand. Und die Freude des Volkes über diesen neuen König zeigt, dass das Volk es satt war, von Athalia regiert zu werden. Und sie waren froh, eine neue Zeit sollte anbrechen. Und man brauchte diese Athalia gar nicht mehr. Und der Plan Jojadas geht auf, und das Volk und die Soldaten hören nicht mehr auf ihre Herrscherin Athalia, sondern hören jetzt auf den Priester Jojada. Wie kann es sein, dass Athalia getötet wird? Ein ganz kleiner Abstecher. Im Gesetz Moses war es schon seit jeher die Vorschrift Gottes gewesen: Wer den Götzen dient, er muss dafür sterben. Das war das geltende Recht für Gott in Israel. Das heißt, sie hatte tatsächlich diese Strafe sich selbst verdient. Und sie hätte es wissen müssen, dass sie diese Strafe auch einmal erhalten würde. Und jetzt? Das Volk freut sich. Das Problem Nummer eins, das scheinbare Problem Nummer eins, Athalia, ist beseitigt. Und jetzt kann Jojada das machen, was er schon immer machen wollte. Wir lesen die Verse 16 bis 19. Und Jojada machte einen Bund mit dem ganzen Volk und mit dem König, dass sie das Volk des Herrn sein sollten. Da ging das ganze Volk zum Baalstempel und zerstörte ihn und auch seine Altäre. Und seine Bilder zertrümmerten sie und töteten Mattan, den Baalspriester, vor den Altären. Und Jojada legte die Ämter im Haus des Herrn in die Hand der Priester und Leviten, die David über das Haus des Herrn eingeteilt hatte, um dem Herrn Brandopfer darzubringen, wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, mit Freuden und Gesang nach der Verordnung Davids. Und er stellte Torhüter an die Tore des Hauses des Herrn, damit niemand hineinkäme, der irgendwie unrein wäre. Hier wird uns die Neuordnung des Gottesdienstes beschrieben. Und ich kann mir zwar vorstellen, dass hier auch Dinge beschrieben werden, die ein paar Tage später auch noch passiert sind, aber es wird hier schon gezeigt, und ich denke, um uns heute als Lesern klarzumachen, in welchem Sinne diese Regierung des Joas geführt wird. Es geht um die Ehre Gottes. Der Gottesdienst wird neu geordnet, das Wichtigste zuerst. Hier wird uns nicht beschrieben, es gab ein Festessen. Hier wird uns nicht beschrieben, dass es einen Festmarsch durch die ganze Stadt gab. So wird doch diese Feierlichkeit dargestellt. Aber das Erste, was jetzt geschieht, ist, der Götzenkult muss weg. Israel muss wieder Gottesvolk werden. Dieser Götzenkult, den Athalia aus dem Nordreich mit ins Südreich hineingebracht hatte, der musste verschwinden. Israel sollte wieder geheiligt werden und nur Gott gehören. Es werden die Tempeldiener wieder eingesetzt, und es wird an die Gebote Gottes erinnert. Und ganz bestimmt lag diese Veränderung dem Hohepriester Jojada schon lange am Herzen, nur er konnte sie nicht umsetzen. Die Verse 20 und 21, da lesen wir jetzt also den Abschluss der Krönungszeremonie, beziehungsweise dieses Fazit über dieses Ereignis. Und er, das heißt Jojada, also das, was jetzt beschrieben wird, ist nicht, was Joas macht. Der ist siebenjährig, der kann das noch gar nicht. Der hat zwar eine gute Vorprägung durch seinen Ziehvater, den Jojada, aber hier macht das Jojada selber noch. Und er nahm die Obersten über die Hundertschaften und die Vornehmen und Herrscher über das Volk, auch das ganze Volk des Landes, und führte den König aus dem Haus des Herrn hinab. Und sie kamen durch das obere Tor in das Haus des Königs und setzten den König auf den Thron des Königreiches. Und das ganze Volk des Landes freute sich, und die Stadt hatte Ruhe. Atalia aber hatten sie mit dem Schwert getötet. Das Ergebnis dieses Ereignisses ist, die Stadt hatte Ruhe. Endlich. Durchatmen. Gottes Wille soll geschehen. Und wir sehen jetzt so als Überblick über diesen einen Abschnitt, Gott macht seine Verheißung wahr. Gott bleibt seinem Wort treu. Er gibt Juda wieder ein Nachkommen Davids als König. Und wir sehen andererseits auch, wir Menschen, wir sind sehr prägsam. Und wir müssen in Gottes Furcht erzogen werden. Und wir müssen Gott gehorchen. Ich will dich einmal fragen, wenn du heute König wirst über ganz Deutschland, was wirst du morgen tun als erste Amtshandlung? Und was wirst du heute tun? Kannst die Frage einmal mitnehmen. Hier sehen wir, was Jojada getan hat, und es war gut. Der nächste Abschnitt, das sind die Verse, also 24, 1 bis 16, da lese ich erst 1 und 2. Joas war 7 Jahre alt. Also wir haben so eine Zäsur, und jetzt ist der eine Abschnitt abgeschlossen, nämlich damit, dass gesagt wird, das Volk hatte Ruhe und Atalia war mit dem Schwert getötet worden. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt. Jetzt geht es speziell um Joas und nicht mehr um Jojada. Das wird auch gleich einmal sichtbar. Joas war 7 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 40 Jahre lang in Jerusalem. Also insgesamt wurde er damit 47 Jahre. 7 Jahre Krönung und dann 40 Jahre lang noch Regentschaft. Und der Name seiner Mutter war Zibia von Beersheba. Und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, Achtung, solange der Priester Jojada lebte. Dieser halbe Satz ändert alles und wirklich alles. Aber dazu erst gleich. Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn. Das ist die einzig wirklich wichtige Information über einen König. Tut er, was Gott will oder nicht? Und die folgenden Verse sind jetzt der Beweis dafür, dass Joas wirklich Gottes Willen tun wollte. Ich lese Verse 3 bis 7. Und Jojada gab ihm 2 Frauen, und er zeugte Söhne und Töchter. Danach nahm sich Joas vor, das Haus des Herrn zu erneuern. Und er versammelte die Priester und Leviten und sprach zu ihnen: Zieht aus in die Städte Judas und sammelt Geld aus ganz Israel, um das Haus eures Gottes jährlich auszubessern. Und beeilt euch damit. Aber die Leviten beeilten sich nicht. Da rief der König den Jojada, den Oberpriester, und sprach zu ihm: Warum verlangst du nicht von den Leviten, dass sie von Juda und Jerusalem die Steuer einbringen, die Mose, der Knecht des Herrn, auferlegte und die die Gemeinde Israel zu das Zelt des Zeugnisses brachte? Denn die gottlose Atalia und ihre Söhne haben das Haus des Herrn aufgebrochen und alle heiligen Dinge, die zum Haus des Herrn gehören, den Baalen gegeben. Und sie wird hier beschrieben, die misslungene Tempelsanierung durch den König Joas. Und wir lesen hier auch, er hat jetzt schon geheiratet, leider 2 Frauen, das wussten die damals scheinbar nicht besser. Er hat eine Familie gegründet, er ist ein erwachsener Mann geworden. Und wenn wir jetzt noch 2. Könige 12, Vers 7 dazu nehmen, dann sehen wir, dass das hier im 23. Regierungsjahr gewesen ist. Also 7 Jahre Krönung, 23 Jahre später, er war 30. Wer von euch ist 30? Sind wir zu zweit. Also, ich bin auch 30. Genau, und jetzt steht da so ein 30-jähriger Mann in seinen besten Jahren und möchte das beste Werk seines Lebens tun. Der Tempel muss wieder glänzen. Da soll wieder Gottes Wille wirklich umgesetzt werden. Tatsächlich frage ich mich, warum ist das jetzt erst so spät? Aber uns wird hier gezeigt etwas, das Joas tut und nicht Jojada. Und es muss ein wirklich großes Vorhaben gewesen sein. Und leider gelingt es nicht. Und Joas erträgt diese Aufgabe den Priestern auf. Sie und die Leviten, also die Diener am Tempel, sollen dieses Geld einsammeln, damit der Tempel saniert werden kann. Und er fragt Jojada, warum machst du das nicht? Und es wird uns keine Antwort von Jojada beschrieben. Und ich glaube deshalb, weil Jojada jetzt von der Bühne abgetreten ist, es geht nicht mehr um Jojada, es geht um Joas. Und uns wird hier gezeigt, was sein Herzensanliegen war. Ja, was war das Problem denn? Dass Athalia, also die Schwiegermutter von Hohepriester Jojada, und ihre Söhne, das heißt die Schwager von Hohepriester Jojada, den Tempel zerstört und beraubt hatten. Vielleicht wäre auch Ahasia, der Sohn von König Joas, Tempelräuber geworden, aber wie gesagt, er war nach einer einjährigen Amtszeit bereits umgebracht worden. Herr, stell dir mal vor, du gehst morgen zu deinem Arbeitsplatz und Werkzeug gestohlen, Computer gestohlen, alles demoliert. Und wer war es? Deine Schwiegermutter und deine Schwager. Ja, schon irgendwie lustig oder kaum vorstellbar, so war es. Und das sollte doch jetzt irgendwie behoben werden. Und jetzt macht Joas das, was ihm wichtig ist, alleine. Beziehungsweise nicht alleine, aber nicht mehr mit Hilfe der Tempeldiener. Ich lese 24, 8 bis 11. Da befahl der König, dass man eine Lade machen und sie außerhalb des Tores im Haus des Herrn aufstellen sollte. Und man ließ in Juda und Jerusalem ausrufen, dass man dem Herrn die Abgabe bringen solle, die Mose, der Knecht Gottes Israel, in der Wüste auferlegt hatte. Da freuten sich alle Obersten und das ganze Volk, brachten sie und warfen sie in die Lade, bis sie es alle getan hatten. Und wenn es Zeit war, die Lade durch die Leviten zu der königlichen Behörde zu bringen, und wenn man sah, dass viel Geld darin war, so kamen der Schreiber des Königs und der Beauftragte des Oberpriesters und leerten die Lade und trugen sie wieder an ihren Ort. So machten sie es von Zeit zu Zeit, sodass sie viel Geld zusammenbrachten. Also Joas sammelt jetzt Geld für den Tempel. Und hier steht dann, als es alle getan hatten. Und ich denke, wie kann das sein? Das ganze Volk kommt hin nach Jerusalem zum Tempel, freut sich, dass es Geld loswerden kann für die Sache Gottes. Und wer ist hier der Stinkstiefel? Es sind die Tempeldiener selbst. Und ich finde das so unfassbar. Da sind doch so viele Mitarbeiter am Tempel, da sind die Priester, da sind die Leviten und sie sind faul. Sie wollen das nicht umsetzen. Und der König muss sich jetzt der Soldaten bedienen, um das umsetzen zu können. Er braucht Manpower, er braucht Leute, die in das Volk ausgehen, er braucht Herolde, die das bekannt machen, er braucht die, die das Geld zusammenbringen und verwalten. Und das muss er jetzt mit Hilfe des Militärs machen. Was für eine Schande für die Geistlichen der damaligen Zeit. Wir sehen hier, das Volk war bereit zum Geben, aber das Volk musste angeleitet werden zum Dienst für Gott. Und das ist heute nicht anders. Und als kleine Anwendung nebenbei, irgendwo hast du bestimmt Möglichkeit, um Menschen anzuleiten zum Dienst für Gott. Nutze diese Möglichkeit. Sei es in der Familie, in der Gemeinde oder wo sonst. Bei der Krönung des Joas hatten die Leviten und Priester noch fleißig mitgeholfen und jetzt nicht mehr. Und das gibt mir das Gefühl, dass sie damals nur geholfen hatten, weil es auch in ihrem eigenen Interesse war. Und so sieht natürlich ein Gott hingegebenes Leben nicht aus, wenn man nur tut, was einem selber zum Vorteil wird. Die Verse 12 bis 14. Und der König und Jada gaben es denen, die das Werk des Dienstes am Haus des Herrn betrieben. Sie stellten Steinmetz und Zimmerleute ein, um das Haus des Herrn zu erneuern, auch Handwerker für die Eisen- und Erzbearbeitung, um das Haus des Herrn auszubessern. Und die Handwerker arbeiteten, sodass die Verbesserung des Werkes unter ihrer Hand fortschritt. Und sie setzten das Haus Gottes wieder in seinen rechten Stand und machten es fest. Und als sie es vollendet hatten, brachten sie das übrige Geld vor den König und vor Jojada. Davon machte man Geräte für das Haus des Herrn, Geräte für den Dienst und für die Brandopfer, Schalen und goldene und silberne Geräte. Und sie opferten beständig Brandopfer im Haus des Herrn, Achtung, solange Jojada lebte. Jetzt endlich klappt das mit der Tempelsanierung. Ein Arbeiter seines Lohnes wert und Baustoffe kosten Geld, darum war dieses viele Geld erforderlich. Und weil ja der Tempel von Atalia und ihren Söhnen ja demoliert und beraubt worden war. Und jetzt klappt das endlich mit der Tempelsanierung. Ich lese die Verse 15 und 16. Jojada stirbt in Ehren, so meine Überschrift. Jojada aber wurde alt und lebenssatt und starb. Er war bei seinem Tod 130 Jahre alt. Und sie begruben ihn in der Stadt Davids bei den Königen, weil er für Israel Gutes getan und auch für Gott Gutes getan hatte und auch für Gott und sein Haus. Der Großvater Joas war König Jehoram. Und er, von ihm wird beschrieben, dass er nicht in den Gräbern der Könige beigesetzt wurde. Man hat sich nach seinem Tod bewusst distanziert von diesem König, weil er so ein verkehrtes Leben gelebt hatte. Der Vater von Joas, der Ahasia, der wurde zwar königlich beigesetzt, aber vielleicht auch nur, weil er in seiner einjährigen Amtszeit gar nicht so viel hatte falsch machen können. Und jetzt stirbt ein Mann, der nicht König ist. Er stirbt, Jojada, und er erfährt im Tod eine königliche Ehre. Er war ein Mann Gottes, er lebte bescheiden und fromm und war ein Segen für das Volk und lebte wirklich zur Ehre Gottes. Und er wird geehrt in seinem Tod und über den Tod hinaus. Und damit endet der erste Teil der Regierungszeit des Joas. Und hierüber können wir sagen, Menschen müssen, du und ich müssen, möglichst in jungen Jahren, wo wir Menschen noch sehr prägsam sind, für Gott gewonnen werden. Und ein junger Mann, natürlich auch eine junge Frau, muss seine besten Kräfte und Möglichkeiten und frisch erlangte Reife für Gott nutzen und nicht für Karriere oder Selbstdarstellung oder etwas dergleichen. Und wer ein Segen für seine Mitmenschen ist, er wird über seinen Tod hinaus geehrt und von Gott geliebt. Und es wäre doch eigentlich schön, wenn hier der Bericht enden würde. Aber er endet hier nicht. Und jetzt geschieht das Unfassbare. Es geht jetzt um die Verse 17 bis 27. Und ich hoffe, ihr könnt trotz der Zeit das noch folgen. Und ich hoffe, es gelingt mir, das nicht zu lang zu ziehen. 17 bis 19. Aber nach Jojadas Tod kamen die Obersten von Juda und huldigten dem König. Und der König hörte auf sie. Und sie verließen das Haus des Herrn, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Aschera-Standbildern und Götzenbildern. Da kam ein Zorngericht über Juda und Jerusalem um dieser ihrer Schuld willen. Er sandte aber Propheten zu ihnen, um sie zum Herrn zurückzubringen. Und diese ermahnten sie ernstlich, aber sie hörten nicht darauf. Ein Mann stirbt, und das ganze Volk wird gottlos. Und ich kann es nicht verstehen. Und leider Joas auch. Diese Obersten hatten doch damals auch für Jada gehört. Gut, es waren vielleicht andere Oberste, aber es war diese Menschengruppe an sich, die damals noch im Auftrag des Priesters das Gute getan hatte und Joas zum König gemacht hatte. Und jetzt verführt diese Personengruppe den König zum Götzendienst. Und offensichtlich war auch ihnen der Wille Gottes gar nicht so wichtig gewesen. Hatten auch sie vielleicht aus Eigennutz Joas zum König gemacht? 20 bis 22, Zacharias Mahnruf und Ermordung. Da kam der Geist Gottes über Zacharia, den Sohn Jojadas. Also das ist nicht Zacharia der Prophet, ne? Es ist Zacharia der Sohn Jojadas, also ein Priester des Priesters, sodass er gegen das Volk auftrat und zu ihnen sprach, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? Darum wird es euch nicht gelingen, denn weil ihr den Herrn verlassen habt, wird er euch auch verlassen. Aber sie machten eine Verschwörung gegen ihn und steinigten ihn, Vorsicht, auf Befehl des Königs im Vorhof am Haus des Herrn. Und der König Joas gedachte nicht an die Güte, die sein Vater Jojada ihm erwiesen hatte, sondern er brachte dessen Sohn um. Als der aber starb, sprach er, der Herr wird es sehen und richten. Da ist also der Priester Zacharia, der Sohn Jojadas. Vielleicht war er selbst auch Hohepriester geworden, vermute ich. Und er tritt in die Fußspuren seines Vaters und auch er möchte, wie Jojada, das Volk zu Gott führen. Und Joas will Gottes Botschaft durch Zacharia nicht hören und er lässt ihn umbringen. Wer war Zacharia? Es war der Sohn Jojadas. Wer war Joas? Es war der Neffe Jojadas und der Adoptivsohn Jojadas. Joas hatte, weil er mit einem Jahr schon zu Jojada und Josheba in die Obhut kam, gar keine Erinnerung an seine richtigen Eltern. Jojada war sein Vater. Zacharia war sein leiblicher Bruder sozusagen für sein Empfinden. Er lässt seinen eigenen Bruder ermorden. Und das ist so furchtbar. Und wenn wir jetzt eine Seite wieder zurückblättern, 23,11, da führten sie den Sohn des Königs heraus und setzten ihm die Krone auf und gaben ihm das Zeugnis und machten ihn zum König. Und jetzt, und Jojada und seine Söhne, zu denen auch Zacharia gehört hatte, salbten ihn und sprachen, es lebe der König. Joas bringt den um, der mit ihn zum König gemacht hatte. Und er lässt ihn wenige Meter entfernt von der Krönungsstelle ermorden. Und es ist so furchtbar. Wie kann so etwas passieren? Und Zacharias Drohung und Mahnruf sollte Wirklichkeit werden. Der Herr wird es sehen und richten. Ich werde jetzt die Verse 23 bis Ende nicht mehr lesen, nur kurz sagen, was drin steht. Es wird beschrieben, wie Joas getötet wird. Und zwar die Obersten, die Joas verführt hatten, sie erhalten ihre Strafe, indem sie sterben müssen. Joas muss sterben und das Volk erlebt eine große Niederlage gegen eine Minderheit, die gegen sie kämpft, gegen die Ammoniter und Moabiter. Und es ist wenige Kapitel vorher noch beschrieben, wie Israel durch Gottes Kraft gegen eine mächtige Übermacht den Sieg erringt. Und jetzt, weil Gott sie dahingegeben hat, verlieren sie gegen eine kleine, gegen ein kleines, schwaches Militär. Und Joas erfährt keine königliche Beisetzung. Man brauchte ihn nicht mehr. Ich finde es unfassbar. Ich will dich einmal fragen, was wird man eigentlich über dich sagen, wenn du tot bist? Stell dir einmal deine Beerdigung vor. Wir sehen hier bei diesem Abschnitt, aus dem frömmsten Christen kann der schlimmste Heide werden. Und wir sehen, dass Nachfolge wirklich vom Herzen geschehen muss und nicht einfach aus frommer Erziehung, so gut und wichtig die fromme Erziehung auch ist. Und wir sehen, Buße muss gepredigt werden. Dem Bußaufruf muss Folge geleistet werden. Buße muss getan werden. Ich möchte damit abschließen und ein Beispiel aus der Geschichte nennen. Ich weiß, das ist ein Extrembeispiel, aber es zeigt, wie schlimm der Mensch sein kann. Da ist im 19. Jahrhundert in den USA ein Methodistenprediger und Gemeindeältester. Ja, Gemeindeältester. Und während des amerikanischen Bürgerkrieges macht er Militärkarriere und wird Oberst im amerikanischen Militär und wird verantwortlich für ein Massaker, das Sand Creek Massaker 1864. Und es werden unter seinem Befehl 700 Cheyenne-Indianer niedergemetzelt. 2/3 von ihnen Frauen und Kinder. Die hatten sich geflüchtet unter die Flagge Amerikas, weil man ihnen gesagt hatte, wenn ihr dort sein werdet, wird man euch nichts tun. Und da ist dieser John Milton Chivington, der nichts darauf hielt. Furchtbar und grausam. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Jetzt sagst du, das ist aber wirklich extrem, das werde ich nicht tun. Ja, kann sein. Aber ich habe vor einigen Monaten mit einem Verwandten gesprochen, der in der Justizvollzugsanstalt früher gearbeitet hat. Und er kannte einige Missbrauchsfälle aus frommen Kreisen. Wie geht das? Vielleicht sagst du, das ist ja immer noch extrem. Ja, kann sein. Aber weißt du was? Ich weiß nicht, was du morgen tun wirst. Und du selbst weißt es heute auch noch nicht. Und du weißt nicht, was ich morgen tun werde. Und ja, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind, aber es gibt sehr wohl eine Verdammnis für die, die sagen, dass sie in Christus sind und in Wirklichkeit in der Sünde leben. Und darum diese ernsthafte Frage, ist Gott wirklich dein König? Bist du wirklich Teil seines Gefolges und ihm treu ergeben? Oder bist du einfach nur fromm erzogen? So wichtig das ist, das will ich ja nicht in Frage stellen. Jesaja spricht in Kapitel 29, Vers 13 und 14 von einer angelernten Gottesfurcht und warnt davor. Und in 1. Timotheus 1, Vers 5 wird der ungeheuchelte Glaube als ein Ziel des Gebotes Gottes genannt. Ich möchte mit drei Sätzen abschließen und dann beten wir. Du hast auf deine Mitmenschen einen Einfluss. Setze diesen bestmöglich um. Oder nutze diesen bestmöglich, um sie näher zum Herrn zu führen. Sei ihnen ein Jojada. Zweitens, nutze deine Möglichkeiten und deine besten Kräfte im Dienst des besten Herrn und lebe ein geheiligtes, Gott wohlgefälliges Leben. Sei wie der junge König Joas. Und drittens, bleibe immer ganz nah an Gott in einer persönlichen und gelebten Gottesbeziehung. Dann prüfe dich, ob du im wahren Glauben stehst und sei gewappnet gegen die Sünde, anders als der ältere Joas. Amen. Lasst uns beten. Ja, lass uns aufstehen und dann beten wir. Ja, mein Herr, ich finde es selbst so alarmierend, diese bewegende Geschichte, die so gut anfing und so furchtbar geendet ist. Und ich frage mich, kann das eigentlich auch heute passieren? Bei jemandem von uns hier heute im Saal. Und ich bete, Herr, dass wir alle uns wirklich in Demut und Buße vor dir beugen und dass wir ein Leben leben, das dir wirklich ergeben ist. Nicht einfach fromm sein, nicht nur gut eingliedern können in die Gemeinde, sondern wirklich deinen Willen tun, auch da, wo diejenigen weg sind, die uns gut prägen. Ich danke für dieses warnende Beispiel und lass es uns wirklich eine Warnung sein, dass sich das nicht wiederholt. Und schreibe uns das tief ins Herz, dass du unser König sein möchtest. Amen.